Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Weiter geht's mit Alina Bronski und ihrer Lesung über das Thema Essen. Anfang der 90er kam sie als Jugendliche mit ihren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland, hat dann viele Jahre in Darmstadt gelebt. Dort unter anderem hat sie die grüne Soße kennengelernt, auch zubereiten gelernt. Die Soße, die Goethe angeblich so gern mochte. Zum Sattwerden aber waren vor allem die Frikadellen der Verführung geeignet. Das Rezept finden Sie auf unserer Seite ndr.de/Kultur. Jetzt ein Kapitel über eine Süßspeise, die auch Kindern schmeckt.
Quarkauflauf oder Mamas Liebling. Ich habe meine ersten Kinder sehr früh bekommen. Vielleicht war ich mit meinen 20 Jahren selbst kein Kind mehr, aber ich sah definitiv wie eines aus. Altersbedingt fehlten mir sämtliche Selbstzweifel bei lebensverändernden Entscheidungen, die mich 10, 15 Jahre später mit umso größerer Wucht einholten. Ich hatte es in vollen Zügen genossen, junge Mutter mehrerer kleiner Kinder zu sein. Vielleicht fühlt sich diese schöne und aufregende Zeit im Rückblick deswegen so entspannt an, weil ich mich damals wenig mit Selbstreflexion beschäftigte. Dass andere Leute es auch irgendwie geschafft haben, ihren Nachwuchs großzukriegen, reichte mir als Orientierung und Motivation komplett aus. Natürlich war der Lebensumbruch objektiv gesehen gigantisch. Ich war bis zur Geburt meines ersten Kindes selbst ein verwöhntes Einzelkind gewesen, erst kurz zuvor aus dem liebevollen Elternhaus ausgezogen. Ich war immer noch damit beschäftigt, mich mit der Waschmaschine auseinanderzusetzen und den Kühlschrank in Eigenverantwortung zu füllen. Ans Essen dachte ich in jener Zeit wenig, auch weil die Schwangerschaftsübelkeit 8 Monate anhielt und mir jeden Appetit verdarb. Über größere Zeiträume hinweg ernährte ich mich fast ausschließlich von Quark und Bananen. Dem Neugeborenen schien es nicht geschadet zu haben. Doch nach einigen Monaten Eingewöhnungszeit kapierte ich. Im Gegensatz zu mir musste das Baby, früher oder später, etwas Richtiges essen. Ich fühlte mich wie jene Eltern aus dem berühmten Witz, die ihr erstes Kind liebevoll baden, anziehen und durch die Gegend tragen und sich dann wundern, warum es trotzdem so viel weint. Bis ihnen endlich einfällt, dass sie die ganze Zeit etwas Wichtiges vergessen haben. Die Nahrung. Mein Umfeld sah die Parallele zu dem Witz auch. Um den 6. Monat meines Erstgeborenen herum begannen sich in meiner Wohnung Kochbücher zu stapeln, die mich als liebevolle Geschenke von Familie und Freunden erreicht hatten. Sie hießen Babys erster Brei, Babys vollwertige Ernährung und Gesund kochen für Kleinkinder. In meinem Briefkasten landeten Proben von Babygläschen und Broschüren der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Irgendwann konnte ich den Wink mit dem Zaunpfahl nicht länger ignorieren. Ich kaufte mir einen Pürierstab und betrat zum ersten Mal einen Bioladen. Ich wäre mit meinen 20 Jahren nie auf die Idee gekommen, mich an den Herd zu stellen und einfach so für mich selbst zu kochen. Jedenfalls, solange man Bananen und Quark nicht erhitzen musste. Für warme Mahlzeiten gab es Eltern und Großeltern, für den Notfall Schokoriegel am Kiosk. Insofern verdanke ich alles, was ich inzwischen auf den Tisch bringen kann, der für mich damals verblüffenden Erkenntnis, dass Kinder essen müssen. Das Bio-Rindfleisch-Zucchini-Kartoffelpüree für mein Baby war der erste Schritt auf einem Weg, der mich später an Brotbackautomaten, Pizzasteinen, Woks, Tagines, Reiskochern, Einweggläsern und Fleischwölfen entlangführen sollte. Zwischendurch durchquerte ich sogar eine Phase, in der ich wöchentlich Lammkeulen mit Knoblauch spickte, Wildhack in Kohlblätter wickelte, Sauerteig knetete. Doch bis dahin verging einige Zeit, in der ich hauptsächlich Gemüse pürierte, Brei kochte und Obst mit der Gabel zerdrückte. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, als uns ein 6er im Lotto ereilte. Allerdings nicht in echt, sondern in Form eines Krippenplatzes. Wir waren in Südhessen, das neue Jahrtausend war gerade angebrochen und Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren waren durchaus ein Anlass für Sensationsreportagen in den örtlichen Tageszeitungen. Der Anbieter unseres Krippenplatzes war ein in den 60er Jahren ins Leben gerufener Elternverein mit dem legendären Namen Verein für nicht repressive Erziehung. Er verwaltete sich autonom selbst und hatte eigene Umgangsregeln, die unter anderem jegliches Siezen ausschlossen. Natürlich war es nur ein Halbtagsplatz, aber immerhin mit Mittagessen. Wieder ein Jackpot, dachte ich. bis ich von dem Haken erfuhr. Das Mittagessen kochten die Eltern selbst, abwechselnd, für die ganze Gruppe. Es hatte vollwertig vegetarisch und aus ökologisch zertifizierten Zutaten zu sein. Auf gar keinen Fall durften die Speisen mit Knoblauch in Berührung kommen. Die Erzieherin hasste dessen Duft derart, dass sie androhte, schon bei der geringsten Knoblauchnote für den Rest des Tages nicht mehr arbeitsfähig zu sein. Ich besuchte die vorgeschriebene Belehrung beim Gesundheitsamt, wo ich zwischen Pommesbudeninhabern und Glühweinstandfacharbeitern saß und mir Gruselstories über Hygieneunfälle in Großküchen anhörte. Bis heute kann ich jede Partystimmung zunichte machen, wenn ich erzähle, wie eine eitrige Wunde am Finger eines Küchenmitarbeiters fast ein ganzes Altersheim ausgelöscht hat. Am Ende bekam ich gegen eine kleine Gebühr einen abgestempelten Zettel. Dieser bescheinigte, dass ich darüber belehrt wurde, mir vor dem Kochen die Hände zu waschen, Rohgeflügel getrennt von Salat zu verarbeiten und in der Küche ein Haarnetz zu tragen. Ich kaufte mir zwei große Auflaufformen und einen riesigen Topf, dazu drei Kochbücher zum Thema Kinderpartys. Ich war anfangs extrem aufgeregt. Ich erinnere mich an die Wärme, die mich überflutete, als ich den Kindern zum ersten Mal beim Essen zusah. Ich hatte die Hirsetaler mit eigenen Händen geformt, den Schnittlauch für den Quark selbst geschnippelt. Ich fand das Ergebnis ehrlich gesagt überhaupt nicht lecker. Aber die Kinder steckten das Essen mit ihren kleinen Händen in den Münder und kauten genüsslich daran. Wenn ich heute die gleichen Gefühle durchleben möchte, greife ich auf gespeicherte Instagram-Videos von niedlichen Waschbären zurück, die sich selig mit Trauben vollstopfen. Mitglied in einem Elternverein jener Jahre zu sein, hieß auch, dass man sich alle 6 Wochen zum Elternabend traf. Man saß bei Wein und Keksen auf winzigen Stühlen, sang Lieder darüber, wie gern man sich hatte, suchte Freiwillige für ständig anliegende Reparaturen und Malerarbeiten oder versuchte den Täter zu stellen, der eine Packung Gummibärchen in den Vorratsschrank geschmuggelt hatte. Man stimmte demokratisch darüber ab, dass es auch in der Kürbiszeit, die sich damals noch auf den Spätherbst beschränkte, nicht mehr als 3-mal pro Woche orangefarbene Suppe geben sollte. Man ignorierte das Abstimmungsergebnis. Im Grunde hing man sowieso die ganze Zeit in diesen Räumen ab. Es war, allen Mühen zum Trotz, eine fantastische Zeit. Sicher hat niemand von den kochenden Eltern in der Küche ein Haarnetz getragen. Selbst für das Händewaschen würde ich meine Hand nicht bei jedem ins Feuer legen. Doch jedes Mittagessen, das den Kindern serviert wurde, war in einem Zuhause zubereitet, auf dem heimischen Herd gekocht, im Fahrradanhänger in die Kita transportiert worden. Als mein jüngstes Kind eine Dekade später geboren wurde, hatte die Welt sich weitergedreht. Andere Dinge waren längst selbstverständlich geworden. Ich konnte mir nicht vorstellen, erneut Teil eines Kita-Küchenteams zu werden. Doch wenn ich mal wieder von einem Catering-Skandal lese, denke ich wehmütig an diese Zeiten zurück. Ich kenne aber auch das Gegenprogramm. Nostalgie nach dem Essen aus der Großküche, wenn das Erlebnis nun lange genug zurückliegt. Auch ich habe eine wehmütige Erinnerung dieser Art. Als Kita-Kind ließ ich das meiste auf dem Teller. Doch von dem Quarkauflauf mit Rosinen konnte ich nie genug bekommen. Er hatte gebräunte Flecken auf der festen Oberfläche, die einen zarten Kern umfasste, und schmeckte wie Käsekuchen ohne Boden. Zu Hause gab es so etwas nicht, und nie im Leben hätte ich meine Mutter danach gefragt. Familie und Kita waren 2 getrennte Welten, die sich nicht berühren sollten. Meine nie ausgesprochene Schwärmerei für die luftige Süßspeise, die sich als Hauptgericht tarnte, überstand 3 Jahrzehnte, bis ich einen ähnlichen Auflauf in einem deutschen Kochbuch wiederfand. Nach einigen Versuchen habe ich ihn so lange modifiziert, bis das Ergebnis fast wie früher schmeckte. Insgeheim wünsche ich mir, dass auch die von mir bekochten Kita-Kinder irgendwann diese Sehnsucht spüren. Sie werden die Internetforen nach den merkwürdigsten Dingen durchforsten, die wir ihnen damals vorgesetzt haben. Die viel zu harte Vollkorn-Dinkelpizza, den Polenta-Auflauf mit extra viel Maiskörnern unter der Tomatensoße und natürlich den legendären Grünkern-Auflauf, dessen sahnig-rauchiger Geschmack ihn zu einem Überraschungshit machte. Ich wünsche diesen inzwischen erwachsenen Kindern jetzt schon viel Erfolg beim Stöbern, denn der Grünkern-Auflauf war meine persönliche Erfindung. Leider erinnere ich mich nicht mehr, was ich alles reingetan habe. Ich kann nicht behaupten, dass ich nach all den Jahren halbwegs gut kochen kann. Gleichzeitig fällt es mir überhaupt nicht schwer, für eine große Gruppe von Menschen schnell und entspannt ein Mittagessen aus frischen Grundnahrungsmitteln zu kochen. Es hätte eine überschaubare Anzahl von Zutaten und wäre vielleicht relativ fad. Es würde aber genug Kraft spenden, um stundenlang Bobbycar zu fahren oder auf Matratzen im Toberaum zu springen. Eines habe ich bei all dem nicht gelernt: für mich selbst zu kochen. Ohne Familie wäre ich vermutlich verhungert. Ich bewundere Menschen, die nur für sich den Tisch decken, sich mit geradem Rücken hinsetzen und in feierlicher Einsamkeit eine Mahlzeit zelebrieren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich gern esse, gestand mir eine Freundin, die sich ebenfalls seit Jahren hauptsächlich von Brotdosenresten und Pizzarändern ernährt. Was sie sich höchstens mal gönnt, für die Schulbrote der Kinder den Aufstrich verwenden, den sie selbst am liebsten mag. Schließlich kehrt fast alles sowieso wieder nach Hause zurück und landet auf ihrem eigenen Teller. Braucht der Nachwuchs einmal kein Essen, etwa wegen einer Klassenfahrt oder einer Oma-Übernachtung, löffelt die Freundin den für solche Momente vorbereiteten Container mit Cookie-Dough-Eis leer. Und zwar konsequent verteilt auf drei Hauptmahlzeiten, auf der Couch vor dem Fernseher oder beim Arbeiten vor dem Notebook. Ich schreibe das deswegen mit einer gewissen Überheblichkeit, weil ich selbst kein Eis mag und mich in vergleichbaren Situationen seriöser verhalte. Ich wärme mir liegen gebliebene Reste des Vortagdöners in der Mikrowelle auf und löse dabei immerhin ein Sudoku. Ab und zu verabreden wir uns, um uns gegenseitig ein Mittagessen zu kochen. Wir erinnern uns dann daran, dass auf dem heimischen Herd auch etwas anders als Kartoffelpüree, Pfannkuchen und Nudeln zubereitet werden kann. Wir genießen es, keinerlei Rücksicht auf die Vorlieben anderer Menschen nehmen zu müssen. Uns beiden fällt es leichter, für jemand anderen als sich selbst den Sparschäler in die Hand zu nehmen. Wer also von einem Tag auf den anderen eine Kindergartengruppe satt kriegen möchte, darf sich bei mir melden. Der gestempelte Zettel vom Gesundheitsamt ist immer noch irgendwo in meinen Unterlagen. Die Stulle oder Trost im Gepäck. Was vermissen deutsche Auswanderer im Ausland am meisten? Bei allen Umfragen, die ich dazu gefunden habe, gibt es einen eindeutigen Spitzenreiter. Es ist natürlich das Brot. Vollkornkracher, Roggensonne oder grauer Landbauernleib? Für viele deutschstämmige Menschen scheint es das Sehnsuchtsessen schlechthin zu sein. Jene übersüßten weißen Hefebrötchen, die man fern der Heimat im Urlaub bekommt, verdienen in ihren Augen die edle Bezeichnung Brot gar nicht. Diese Brotloyalität ist rührend, doch es ist nur die eine Seite des Phänomens. Fragt man wiederum jene Menschen, die umgekehrt nach Deutschland eingewandert sind, reden auch sie viel vom deutschen Brot. Beeindruckt von der Vielfalt sind viele von ihnen dennoch erstaunt, warum in Deutschland etwas, was in vielen Ländern der Welt als Nebensache gesehen wird, zum Hauptgericht, dem größten Genuss und der tragenden Säule der täglichen Ernährung geworden ist. Neulich habe ich Berichte junger Austauschstudenten aus aller Herren Ländern gelesen, die darüber klagten, die ersten Monate in Deutschland permanent Bauchschmerzen gehabt zu haben. All das Brot, das sie morgens, mittags und abends anstelle von richtigem Essen serviert bekommen haben, hat ihre Körper mächtig verstimmt. Das Brot ist das Oberhaupt von allem, heißt es in einigen slawischen Sprachen, zu welchen auch meine Muttersprache gehört. Verbal wurde das Brot also durchaus auch in meiner Kindheit gefeiert. In meinem ersten Mathebuch wurden natürliche Zahlen sogar mit der entsprechenden Menge von Brotscheiben verbildlicht. So gründlich werden schließlich nur wirklich wichtige Dinge gezählt. In deutschen Lehrbüchern waren es meist Münzen und Geldscheine. Brot wurde in meiner Kindheit zu so ziemlich allen Mahlzeiten gereicht, was bei Suppe anfing und bei Nudel- und Kartoffelgerichten endete. Iss Brot dazu war eine ähnliche Ermahnung wie »Zieh dir die Mütze an«. Das bedeutete, dass man sie entweder ignorierte oder geschickt umging. Manchmal gab es im Kindergarten für jedes Kind eine Knoblauchzehe zur Brotscheibe, um damit die Rinde einzureiben. Der osteuropäische Respekt für Brot endete dort, wo dieses seine Nebenrolle vergaß und sich nach vorn zu drängen versuchte. Eine Mahlzeit auf Brotbasis, die ich später in Deutschland feierlich als Abendbrot kennenlernte, war eine bemitleidenswerte Notlösung für jene unglücklichen Menschen, die gerade keine Suppe, kein Ragout und nicht einmal einen Hirsebrei zur Hand hatten. Belegte Brote waren alkoholkranken Junggesellen, verwahrlosten Schlüsselkindern und Deutschen vorbehalten, lasse ich eine Figur in einem meiner Romane sagen. Wie bei vielen Sprüchen, die in meinen Büchern karikaturesk rüberkommen, handelt es sich in Wirklichkeit um den archivierten Common Sense einer Esskultur. Für Mahlzeiten, die dem deutschen Abendbrot gleichkommen, hat meine Muttersprache einen kaum übersetzbaren Begriff parat. Suchamärtke wird mit den Worten Trockenfutter oder Trockenessen nur unzulänglich umschrieben, weil diese die darin enthaltenen vielfältigen Nuancen von Abneigung und Sorge nicht mittransportieren. Suchamärtke klingt für Muttersprachler nach Verwahrlosung und drohendem Magengeschwür. Wird man als junger Mensch von Eltern oder Großeltern beim trockenen Butterbrotkauen ertappt, werden sofort Töpfe und Pfannen in Bewegung gesetzt, um die Mahlzeit in eine wärmere und feuchtere zu verwandeln. Als ich in Deutschland angekommen war, stellte ich fest, dass hier vieles besser funktionierte. Die Busse fuhren regelmäßig und die Radiergummis waren bunter. Aber nichts ist vollkommen. Das Abendbrot schien mir eines dieser Missverständnisse zu sein, das Ergebnis einer falschen Abzweigung in der Entwicklung der Esstraditionen. Ein ganzer Kulturraum befand sich in meinen Augen auf dem Irrweg des Trockenfutters. Aber niemand zwang mich ja mitzumachen. Nachdem ich bei meinen deutschen Freundinnen höflich eine Brotscheibe mit Wurst und Essiggürkchen zu Abend gegessen hatte, machte mir meine Mutter zu Hause einen vernünftigen Teller mit Buletten, Kartoffelbrei und Sauerkraut zurecht. Wenn wir verreisten, packten wir Container mit Mahlzeiten ein. Manchmal schwankte ich, etwa als ich herausfand, dass Laugengebäck doch nicht so giftig war, wie ich immer dachte. Beim ersten Hören hatte ich das Wort Lauge im Wörterbuch nachgeschlagen und danach lange gebraucht, um meine Vorbehalte zu überwinden. Und dann kam meine Fahrt nach Berlin. Berlin war für jemanden, der die ersten Jahre seines Lebens in Russlands viertgrößter Stadt verbracht und dann plötzlich im südhessischen Oberramstadt gelandet war, so etwas wie eine Oase in der Wüste. So sehr ich Deutschland grundsätzlich liebte, so befremdlich fand ich Orte, die man in einer halben Stunde zu Fuß durchqueren konnte, wo es keine U-Bahnen gab und nicht einmal Trolleybusse, wo man als Schüler die meiste Zeit seines Tages an einer Haltestelle verbrachte, angestrengt darauf lauernd, dass endlich ein Bus um die Ecke bog. Bis der Nahverkehr einen zurück in die Welt, in meinem Fall in das benachbarte Darmstadt, brachte, fuhr er an Wäldern und Feldern vorbei. Meine Interimsheimat Oberramstadt grenzte an Niederramstadt, welches aber zur Gemeinde Mühltal gehört. Auf der anderen Seite kommen Niedermodau und Obermodau, die wiederum keineswegs zur angrenzenden Gemeinde Modautal gehören, anders als zum Beispiel der Modautaler Ortsteil Kleinbiberau. Kurz vor dem Abitur hatte ich mir einen Job bei der Lokalzeitung gesucht und musste dieses nicht ganz logische Puzzle aus Ortsnamen und Gemeindeteilen auswendig lernen. Dies erklärt vielleicht, warum ich mit 15 Jahren mit einem schönes Wochenende-Ticket nach Berlin fuhr, um dort nach einer einmaligen kurzen Begegnung jemanden wiederzusehen, der den noch vakanten Platz der ersten Liebe hätte einnehmen können. Besonders attraktiv war dabei sein Wohnort. Für die Jüngeren unter uns: Das schönes Wochenende-Ticket kostete 15 Mark und erlaubte 5 Personen, ein Wochenende lang alle Regionalzüge gemeinsam zu nutzen. Es war also eine quasi kostenlose Möglichkeit, vom anderen Ende der Bundesrepublik in die Hauptstadt zu reisen. Man musste nur bereit sein, circa 7-mal umzusteigen und diese Verbindungen auch noch vorher rauszusuchen. Was wir damals auch nicht hatten, die DB-App. In Berlin erwartete mich eine rasche Entzauberung. Im Randbezirk war von der Hauptstadt nicht viel zu spüren und der Gastgeber wollte vor allem über Computerspiele reden. Nach kurzem Aufenthalt begab ich mich fluchtartig zurück auf die Heimreise. Die verständnisvolle Mutter meines kurzzeitigen Love Interests hatte mir zum Abschied etwas zugesteckt, was sie als Stulle bezeichnet hatte, eine neue Vokabel, die ich mir gedanklich sofort notierte. Das schönes Wochenende-Ticket wurde von der reisenden Bevölkerung grundsätzlich sehr gut angenommen, was bedeutete, dass die Züge nur unwesentlich leerer waren als jene in der Rush-Hour in Tokio. Übermüdet und enttäuscht saß ich neben einer Gruppe junger Punks auf dem Boden des Waggons. 3-mal umgestiegen, 4 weitere Provinzbahnhöfe noch vor mir. Dann fiel mir die Papiertüte der mitleidigen Langwitzer Mutter ein. Ich packte das Mitgebsel aus, entfernte die Plastikfolie und das Butterbrotpapier und atmete tief ein. blütenartig gefalteter Kochschinken, eine Scheibe Käse, 3 Gurkenscheiben, 2 Salatblätter, ein Hauch von Remoulade, zusammengehalten von 2 leicht angetrockneten dicken und dunklen Brotscheiben mit fester Kruste. Eisgekühlte Coca-Cola grillten die Punks um mich herum. Ich überließ ihnen das 2. Brot. Es war klar, dass sie im Gegensatz zu mir nicht das Glück hatten, dass ihnen jemand eine Stulle mitgegeben hatte. Das 1. belegte Brot gehörte jedenfalls nur mir. Mit jedem Bissen merkte ich, wie die Lebensfreude in mich zurücksickerte. Diese Stulle auf dem Boden einer nicht klimatisierten Hochsommerregionalbahn gehörte zu den besten Mahlzeiten meines Lebens. Es war der Beginn einer persönlichen Ära, in der das Brot langsam aus dem Schatten heraustrat und die Rolle einnahm, die es verdiente. Wenn ich Lebenslektionen sammeln würde, dann wäre eine davon: Manchmal kann man für einen Menschen nicht mehr tun, als ihm eine Stulle auf die Reise mitzugeben. Sie schmeckt auch dann, wenn das Brot nicht aus der Hofpfisterei stammt. Vor allem, wenn man gerade auf dem Boden einer Regionalbahn zwischen fremden Koffern sitzt und im Rucksack den eingewickelten Snack ertastet. Das ist Trost in Butterbrotpapier. In Lankwitz wie Oberramstadt. Die Napoleon-Torte oder die schönste Erzählung. Bei Lesungen oder Interviews werde ich immer wieder gefragt, warum ich so viel über Essen schreibe. Dabei hatte ich nie vor, das Essen in meinen Romanen in den Mittelpunkt zu rücken. Ich wollte über Menschen schreiben. Dann dachte ich an all die Bücher, die bei mir als Leserin Spuren hinterlassen hatten. Dabei stellte ich fest, dass mir von vielen Lektüren nur eine vage Erinnerung zurückgeblieben war. Namen, Orte, wesentliche Elemente der Handlung, vieles davon hatte ich längst vergessen. Was allerdings hartnäckig bildhaft in meinem Gedächtnis blieb, waren die beschriebenen Mahlzeiten. In allen Büchern, die meine ersten Lesejahre geprägt haben, schien mir das Essen eine zentrale Rolle einzunehmen. Puh, der Bär riskiert alles für einen Topf Honig und bleibt wegen maßloser Verfressenheit im Eingang eines Kaninchenbaus stecken. Carlsson lebt nicht nur auf dem Dach, sondern lässt sich aus zerkleinerten Süßigkeiten eine Medizin bereiten. Außerdem liebt er Fleischklößchen. Die Südstaaten-Saga vom Winde verweht, die in meiner Kindheit im gesamten Freundeskreis meiner Eltern herumgereicht wurde, strotzt vor Köstlichkeiten, von denen bei uns bis dahin niemand gehört hatte. Schinken und Kornmuffins, Yams und Sahnesoßen, Okraschoten und Eintöpfe mit Meeresfrüchten. Und nicht zuletzt Harry Potter. Alle 7 Teile der Reihe sind eine Ode an das gute Essen, wofür der täglich von den Hauselfen reich gedeckte Tisch in der großen Halle in Hogwarts nur eines von vielen Beispielen ist. Ich schreibe diese Zeilen am Küchentisch. Wenn ich den Kopf drehe, sehe ich den literarischen Küchenkalender der Edition Momente. Zu jeder Woche gibt es ein Zitat aus einem Roman, in dem ein Gericht beschrieben wird. Darunter ist das Rezept dazu rekonstruiert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Seiten diszipliniert wöchentlich umblättert. Wir stagnieren seit Ewigkeiten bei der Lasagne aus dem Weltbestseller »Eine Frage der Chemie« von Bonnie Garmus. Ein Roman, in dem es fast ausschließlich um Essen geht. Mit anderen Worten, es ist manchmal gar nicht so leicht, überhaupt Bücher zu finden, in denen nicht permanent gekaut wird. Bei bewegten Bildern ist es nicht anders. Der Animationsfilm Ratatouille etwa feiert nicht nur das Kochen, sondern vor allem den kreativen Genuss. Ausgerechnet eine Gourmetratte findet einen Schlüssel zur verhärmten Seele eines gefürchteten Kritikers, indem sie ihm ein Gericht aus dessen Kindheit serviert. Das titelgebende Ratatouille, das so zubereitet wird, wie es einmal die Mutter des Kritikers getan hatte. In dieser Schlüsselszene wird der gefürchtete Mann nach dem ersten Bissen von einer Welle des früheren Glücks überwältigt. Seine Gesichtszüge entgleisen, sein ganzer Schutzwall bricht zusammen. Aus einem Monster wird ein sensibler Mensch mit feuchten Augen, der seinen Teller so selig wie besinnungslos leert. Im elitären Umfeld einer Sterneküche schafft es ausgerechnet ein relativ schlichtes, rustikales Gericht, jeglichen Weltüberdruss zu vertreiben. Wer das nicht nachvollziehen kann, möge den ersten Kochlöffel werfen. Es ist schwer, sich von jemandem bekochen zu lassen oder ihn umgekehrt zu bekochen und ihn dann unmittelbar danach als Gegner zu behandeln. Verhandlungen, die mit einer gemeinsamen Mahlzeit beginnen, enden anders als jene, die ohne das kulinarische Vorspiel starten. Das weiß auch der junge Held, der in vielen slawischen Märchen manchmal als Zarensohn und manchmal als Dorfdepp ausgewiesen wird. Wenn er in seiner Mission bei der Hexe Baba Yaga ankommt, verlangt er von ihr, dass sie sich mit ihm an einen Tisch setzt. Vor der geteilten Mahlzeit ist er nicht bereit, sein Anliegen zu äußern. Dieser Appell ist so universell nachvollziehbar, dass auch die bei weitem nicht immer kooperative Baba Yaga ihm folgt und dem Helden hinterher eine große Hilfe ist, statt ihn sofort umzubringen. Weil Märchen oft wertvolle Weisheiten des kollektiven Unterbewusstseins weitergeben, schadet es nicht, sich ein Beispiel zu nehmen. Natürlich ist es hier mehr als die Huldigung der weltlichen Gastfreundschaft. Schließlich wird die slawische Hexe unter anderem als Hüterin des Übergangs zwischen dem Diesseits und dem Totenreich interpretiert. Die von ihr angebotenen rituellen Speisen dienen nicht nur der Sättigung, sondern sind auch eine Eignungsprüfung für den Anwärter, der das Totenreich für seine Mission betreten möchte. In einigen Versionen des Märchens ist Baba Yaga aber auch eine dauerhungrige Kannibalin, die den Geruch von Menschenfleisch appetitanregend findet. Das Verschlingen verirrter Menschen ist ein Motiv, das sich auch in westeuropäischen Märchen wie etwa in Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel wiederfindet. Als Kind hatten mich diese Geschichten so nachhaltig verstört, dass ich mich gezielt von manchen älteren weiblichen Verwandten fernhielt. Sie knuddelten mich und kündigten an, mich sofort aufzuessen, weil ich so unerträglich süß wäre. Ich hatte zu viele Märchen vorgelesen bekommen, um diese Drohung auf die leichte Schulter zu nehmen. Für einen Autor kann es verlockend sein, in der Beschreibung von Speisen zu schwelgen. Mitunter reicht schon die Erwähnung eines Essens, um eine Atmosphäre zu kreieren, das Setting zu skizzieren, die Personen zu charakterisieren. Wenn man zum Beispiel sagen möchte, dass die Handlung irgendwo in Moskau spielt, kann man einfach die Napoleon-Torte erwähnen. Die Napoleon-Torte war eines der berühmtesten Schmuckstücke sowjetischer Kuchentafeln und ist bis heute eines der am meisten nachgefragten Rezepte in russischsprachigen kulinarischen Foren. Sie ist eine Weiterentwicklung des französischen Millefeuille und hat international viele mehr oder weniger ähnliche Geschwister. Ihren kaiserlichen Namen verdankt sie angeblich einer Jubiläumsfeier anlässlich des russischen Sieges über Napoleon. Kaum ein Rezeptbuch, eine Konditorei oder ein Emigrantenmemoir kommt ohne sie aus. In ihrem luftigen, mehrschichtigen Inneren verbirgt sie Unmengen von Butter und Zucker und repräsentiert für mich damit alles, was eine richtige Torte mitbringen muss. Aufgrund der nervigen Zubereitung macht man sie nur zu besonderen Anlässen und in ganz hohen Feiertagen. In meinem Fall ist es der Geburtstag meiner Mutter. Ich könnte jetzt genau beschreiben, wie zart und mächtig zugleich sie auf der Zunge schmilzt. Doch hier liegt für jeden Autor die Versuchung, es sich zu einfach zu machen. Man merkt es dem Text durchaus an, ob es ihm nur darum geht, kulinarisches Name-Dropping zu betreiben. Michail Bulgakov nimmt in seinem legendären Roman »Der Meister und Margarita« diese Unwucht auf die Schippe. Bei der Beschreibung eines berühmten Restaurants schwärmt er erst hemmungslos von Trüffeln, Wachteln à la Genua und Waldschnepfen der Saison, unterbricht dann abrupt und wendet sich an den Leser. Aber genug, es lenkt dich ab. Mir nach.
Alina Bornski mit dem dritten von vier Auszügen aus dem Essay Essen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch bei Roof Music. Diese Folge finden Sie einige Tage noch im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Um 6 Uhr deutscher Zeit ist in den USA die Frist für einen Übergangshaushalt verstrichen. Damit befindet das Land sich in einem sogenannten Shutdown zum ersten Mal seit 6 Jahren. Aus Washington, Anne Schneider.
Ein Shutdown bedeutet, dass die Bundesregierung teilweise die Arbeit einstellt, weil der Kongress das Budget für das neue Haushaltsjahr nicht verabschiedet hat. Zuverlässig aufrechterhalten wird jetzt nur noch alles, was systemrelevant ist oder zu den Pflichtaufgaben des Staates gehört. Wie zum Beispiel die Sozialleistungen, die staatliche Krankenversicherung für Senioren sowie Grenzschutz und Polizei. Die Demokraten blockieren das Budget, weil sie Kürzungen bei Gesundheitsprogrammen für Menschen mit niedrigen Einkommen rückgängig machen wollen. Die sind wiederum für die Republikaner nicht verhandelbar. Bei früheren Shutdowns sind die Bundesbeschäftigten vorübergehend ohne Gehalt beurlaubt worden. US-Präsident Donald Trump hat allerdings gedroht, dass er den Shutdown nutzen will, um zahlreiche